ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Erinnerung an die Gründerin des Taubblindendienstes, Pastorin Ruth Zacharias. Aus der Zeitschrift Eine Welt gibt es einen Artikel über das SETU-Projekt in Tansania. Darin geht es um gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Aus dem Rundbrief des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Württemberg folgt ein Beitrag zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und Hörzeitschrift versorgt seit 30 Jahren Blinde mit Informationen. Das ist ein Beitrag aus Glaube und Heimat zum Comm-In-Netzwerk.
Comm-In-Netzwerk Nachrichten. Kurz China.
Am 24. Oktober ist Pastorin Ruth Zacharias im Alter von 81 Jahren in Radeberg verstorben. Radeberg ist der Sitz des von ihr gegründeten Taubblindendienstes der DDR, später der Evangelischen Kirche in Deutschland. Selbst von früher Jugend an blind engagierte sie sich seit ihrer Arbeit in der christlichen Blindenschriftdruckerei in Wernigerode für Taubblinde. Das Aufgaben- und Angebotsspektrum des Taubblindendienstes wurde unter ihrer Leitung stetig erweitert. Im sogenannten Storchennest finden Seminare, Freizeiten und Seelsorge für Taubblinde statt. Darum herum liegt der deutschlandweit größte botanische Blindengarten. 2010 wurde das Haus für ambulant betreutes Wohnen für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen mit bundesweitem Modellcharakter eröffnet. Ruth Zacharias war eine starke Persönlichkeit, auch wenn sie immer wieder mit körperlicher Schwachheit kämpfen musste. Einzigartig war ihr praktisch gelebter christlicher Glaube. Im Jahr 1995 sprach ich mit ihr und wir wiederholen jetzt im Gedenken an sie aus diesem Beitrag.
Liebe Hörer, unser Streiflicht gleitet heute per Telefonleitung nach Radeberg und findet dort das Storchennest, eine Einrichtung des Taubblindendienstes e.V. Und wir sprechen mit Pastorin Ruth Zacharias. Sie ist Leiterin desselben. Taubblindheit ist eine der folgenschwersten Behinderungen. Durch den Ausfall der beiden wichtigsten Sinne, Hören und Sehen, bleiben nur noch 20% der Wahrnehmungsmöglichkeit bestehen. Oft ist es kaum möglich, taubblinde Menschen in das Leben einer Kirchgemeinde zu integrieren. Daher bemüht sich der Taubblindendienst um intensive Besuche der Betroffenen und ihrer Familien sowie um Begegnungsmöglichkeiten. Darüber wollen wir nun also etwas hören und ich würde vorschlagen, wir gehen zurück bis in die 60er Jahre der ehemaligen DDR.
Es war Anfang der 60er Jahre, als im christlichen Blindendienst in einzelnen Blindenkreisen Taubblinde da waren oder auch in Wernigerode im Erholungsheim. Und da kam Bruder Hensch auf den Gedanken oder zu der Einsicht, dass eben auch für taubblinde Menschen eine gesonderte Arbeit entstehen müsste. Und da hat er mich Ende 62 gefragt, ob ich diesen Dienst nicht anfangen könnte. Und für mich war damals aus verschiedenen inneren Gründen sofort klar, dass der Auftrag ist, den Gott gibt. Und dann habe ich ihn gefragt, Bruder Hensch, was muss man denn da tun? Er sagt, weiß ich nicht, lassen Sie sich schieben von Gott und alles andere kommt.
Hinweis für jüngere Hörer, Bruder Hensch, Georg Hensch, war Mitbegründer und langjähriger Leiter des christlichen Blindendienstes in der ehemaligen DDR.
Und so haben wir angefangen am 1. Januar 1963 mit dieser Erkenntnis und darauf nur noch einzugehen. Das Erste war, wir haben Anschriften gesammelt. Dann haben wir Gottesdienste in größeren Städten für taubblinde Menschen gehalten. Das waren dann zum Teil auch ganze Tagestreffen. Dann haben wir 1965 die erste Taubblinden-Rüstzeit gehalten in Wernigerode mit 8 taubblinden Leuten. Und diese Rüstzeiten haben wir dann ja fortgesetzt bis heute eigentlich. Zur gleichen Zeit ist dann auch entstanden ein Andachtsbrief, den wir monatlich verschickt haben, weil ja taubblinde Menschen nur sehr selten Gelegenheit haben, Verkündigung des Evangeliums zu hören oder dem Gottesdienst dabei zu sein.
Diese Arbeit geschah also innerhalb des damaligen christlichen Blindendienstes und auf ehrenamtlicher Basis. Hilfreich war für Pastorin Zacharias eine frühere Begegnung mit Frau Margarete Penn. Mit ihr zusammen hat sie 1958 an einem Nachmittag das Wesentliche des Lormens gelernt und konnte das jetzt gut anwenden, zum Beispiel bei Rüstzeiten für Blinde im Erholungsheim Wernigerode, denn da kamen immer wieder auch Taubblinde mit. Auf die Frage, in welcher sozialen Situation sich die Taubblinden damals in der DDR befanden, sagt Frau Pastorin Zacharias:
Ganz wenige waren im Arbeitsprozess, das heißt, sie hatten Heimarbeit oder sie waren familiär irgendwo eingebunden, entweder mit einem Ehepartner oder auch ja, mit anderen Angehörigen. Und da war es dann sehr unterschiedlich, in welcher Form oder in welcher Art es für sie möglich war, eine Arbeit zu haben. Meistens Heimarbeit. Die in Heimen wohnten, waren innerhalb der Einrichtung in Werkstätten. Ich denke an Zwickau, an das Taubstummheim, das kirchliche Taubstummheim oder auch an das Oberlinhaus. Jedenfalls gab es doch eine ganze Reihe von Taubblinden, die eine Arbeit hatten. Andere hatten Beschäftigung. Sie hatten jedenfalls eine Versorgung auch finanziell gesehen, ja durch die Betreuung durch den Staat, durch das Blindengeld, und taubblinde Menschen kriegten doppeltes Blindengeld, ne? Das war ja so geregelt in der DDR.
Dabei beschränkte sich die Arbeit von Pastorin Zacharias nicht nur auf Berufstätige.
Der Staat hat 1980 noch erklärt, das taubblinde Kind gibt es nicht in der DDR. Und das war natürlich etwas ganz, ganz, ganz Schreckliches für die Betroffenen. Im Oberlinhaus reichten die Plätze nicht für taubblinde Kinder. So waren Familien eigentlich sich selbst überlassen. Und wir kamen in Dresden mit Familie Bremer zusammen durch einen Gemeindeabend. Und da war es eben genau wieder so, wieder diese Art, die Not dieser Familie, können Sie uns helfen? Und daraus sind ja dann die Seminare für Familien mit taubblinden Kindern entstanden. 83, das erste in diesem Jahr, haben wir das 20. Seminar. Die Familien mit solchen Kindern hatten zum Teil auch Kontakte mit Familien, die mehrfach behinderte blinde Kinder hatten, sodass wir dann auch nach und nach immer mehr Kontakt auch hatten zu Familien mit solchen mehrfach behinderten blinden Kindern.
Aufgrund der Diskrepanz zwischen öffentlicher Verlautbarung der DDR-Behörden und der Wirklichkeit frage ich nach eventuellen Behinderungen der christlichen Taubblindenarbeit durch den Staat.
Das hat es nie gegeben, und zwar deshalb nicht, weil innerhalb des Staates der taubblinde Mensch ja das Kind also nicht gesehen wurde. Das heißt, es existierte gar nicht. Und im Erwachsenenbereich war es ähnlich. Der Staat hat sich nicht gekümmert und war dann im Grunde sehr froh, dass der christliche Blindendienst in dieser speziellen Arbeit sich diesen Leuten zugewandt hat. Und wir hatten einen Freiraum, denke ich, ohne jede Einschränkung. Konnten so viel tun, wie wir wollten. Bis dahin, dass wir dann die Seminararbeit für die Familien doch mit der Unterstützung durchführen konnten, dass wir Fachkräfte aus Hannover, aus dem Deutschen Taubblindenwerk, dabei haben konnten, weil das Ministerium für Staatssicherheit und all diese Dinge oder für Kirchenfragen, Amt für Kirchenfragen, dafür die Erlaubnis gegeben hat, sodass wir eigentlich so arbeiten konnten, wie wir wollten.
Schließlich wurde der Taubblindendienst als Fachverband des Diakonischen Werkes gegründet. Seminare mit den Familien von taubblinden oder mehrfach behinderten blinden Kindern wurden zum wesentlichen Bestandteil der Arbeit.
In den Gesprächen, dann während der Seminare, kam immer wieder der Wunsch von den Familien, von den Eltern: Wir brauchen ein eigenes Haus. Das, was sie tun, ist gut, aber wir haben im Grunde keine Möglichkeit, Urlaub zu machen. Oder auch eine Möglichkeit, mal anders zusammen zu sein. Uns fehlt ein Haus. Und da ist dann der Gedanke entstanden, also suchen wir ein Haus wieder aus dieser Erkenntnis. Das wird gebraucht. Und wenn es gebraucht wird, dann wird Gott schon dafür sorgen, dass es auch wird. Wir gingen auf Haussuche zwischen 86 und 88. Da wäre nun sehr, sehr viel zu erzählen. Wir haben mehr als 40 Häuser angesehen. Übrig blieb dann 88 im September, beziehungsweise dann im Dezember, das Storchennest hier in Radeberg. Wir haben im Dezember im Rat uns für den Wiederaufbau dieser Ruine entschieden. Es war ja so schrecklich, das ganze Anwesen hier auch, das Grundstück, eine Wüste und Wildnis und eine Ruine, die man normalerweise abgerissen hätte. Aber es war noch so viel zu erkennen, das ist doch ein sehr geeignetes Haus, wenn man denn es ganz aufbauen kann und wenn es denn gelingt, dass es eben eines Tages auch funktionstüchtig wäre. Wir hatten 500.000 Mark gesammelt und haben also gesagt, damit beginnen wir. Wohlgemerkt 88 im Dezember. Und es war dann auch so, dass wir beim Rat des Kreises unterschreiben mussten, alles in Eigenleistung hier zu vollbringen. Da sind wirklich so viele Wunder geschehen. Wir fanden zwei Christen, gerade dann 89 konnten wir das Grundstück dann betreten. Das hat alles sehr lange gedauert, die ganzen Verhandlungen zwischen Staat und Kirche, und wäre ganz viel zu erzählen. Auf jeden Fall konnten wir dann hier rein und hatten dann einen Bauingenieur angestellt, der das Haus auch entdeckt hatte, drei Tage in der Woche. Auch noch zur DDR-Zeit. Ein Christ, der gesagt hat, dafür, für sie will ich was tun und für sie will ich da sein. Sodass wir also einen Fachmann hatten, gerade in der ersten Phase. Wir fanden dann einzelne Arbeiter, die hier mitgemacht haben. Unendlich viele freiwillige Helfer, die hier tätig waren, eigentlich aus allen Bevölkerungsschichten, Studenten und Arbeiter und junge Gemeinde und viele, viele Christen. Vor allen Dingen die Kirchgemeinde in Mildenau hat hier sehr viel mitgeholfen. Und auf diese Weise haben wir natürlich viele 100.000 Mark gespart, weil die alle ohne Bezahlung hier gearbeitet haben, eigentlich nur aus Liebe zu diesem ganzen Unternehmen. Dann kam die Wende und es war ja ungeheuer schwer, das Ganze überhaupt durchzubringen. Und wir blieben also 90 eigentlich auf der großen Liste übrig, als die Werke in Deutschland zusammengelegt wurden. Wo zwei existierten, in Ost und West, hat man ja zusammengelegt. Ja. Wir blieben übrig, weil man zu uns keinen passenden fand auf der großen Liste. Taubblindendienst war in dieser Weise so nicht existent im westlichen Bereich. Wir haben uns dann entschlossen, den Verein zu gründen und haben dann die Anerkennung beim Diakonischen Werk in Stuttgart als Fachverband beantragt. Und das wurde 91 im Juni genehmigt, sodass wir nun seit 91 Fachverband im Diakonischen Werk der EKD sind für taubblinde und mehrfach behinderte blinde Menschen.
Das Haus des Taubblindendienstes e.V. heißt Storchennest. Das kommt übrigens daher, dass es zu DDR-Zeiten eine Entbindungsklinik gewesen ist. Was wird aber nun in diesem Haus getan?
Einmal ist hier die Geschäftsstelle des Taubblindendienstes. Dann haben wir eine Beratungsstelle hier für den Personenkreis. Und der Rest des Hauses nennt sich Begegnungsstätte. Das heißt, Begegnungsstätte, im Grunde kann man auch sagen, eine Pension. Vielleicht ist das ein Wort, was man gut versteht. Nun kommen natürlich Taubblinde aus ganz verschiedenen Gründen. Im Laufe des Jahres führen wir etwa 8 Rüstzeiten für taubblinde Menschen durch. Eigentlich genau wie zur Zeit in der DDR. Natürlich mit kleinerem Kreis, aber das ist also ein Anliegen. Dann haben wir immer wieder Taubblinde, die zum Beispiel aus dem Grund kommen, dass sie hier bei uns Blindenschrift lernen, Kurzschrift erlernen, Schwarzschriftmaschine. Dann haben wir auch vor allem eine Öffnung für Katastrophenfälle unter taubblinden Menschen.
Was bedeutet das jetzt?
Das bedeutet dies, dass zum Beispiel eine alte Mutter mit ihrer taubblinden Tochter zusammenlebt in Bautzen. Die Mutter ist über 80 und die musste ins Krankenhaus. Was geschieht inzwischen mit der taubblinden Tochter? Und die Sieglinde war also jetzt in diesem Jahr schon 7 Wochen bei uns, weil die Mutter sie nicht versorgen kann aus Krankheitsgründen. oder einen anderen Taubling, den haben wir hier bis zum Sterben gepflegt, bis zum Tode, weil er ganz alleinstehend war in der Nähe von Frankfurt-Oder, ganz schwer krebserkrankt ist. Wir haben die Krankenhausbegleitung gemacht hier in Dresden und dann ihn hier behalten, weil es eigentlich für ihn gar keine Möglichkeit gegeben hätte, zum Beispiel in einem normalen Pflegeheim zu sein. Er war von der Verständigung her nicht zu verstehen, hatte keine Lautsprache und konnte auch das Lärmen nicht, sodass wir hier diesen besonderen Einsatz hatten. Wir haben auch, das will ich noch sagen, auch Zeiten, die leider noch nicht so angenommen werden oder ausgebucht sind für Blinde, die mehrfach behindert sind, etwa ein blinder Mensch im Rollstuhl, also blinde Menschen mit Körperbehinderung oder blinde Menschen mit geistigen Behinderungen, natürlich auch immer Sehbehinderte dann, ich meine das, diese beiden. Wir hatten vorher ja mal eine Rüstzeit für blinde Menschen im Rollstuhl und da wünsche ich mir eigentlich, dass da noch mehr, dass wir das Haus hier gerade mehr noch gefordert wäre, weil wir hier rollstuhlgerecht auch eingerichtet sind.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie direkt im Haus?
Viel zu wenig, wie immer. Wir sind insgesamt 8. Dabei sind 2 Zivildienstleistende, eine im freiwilligen sozialen Jahr. Und dann natürlich ein Verwaltungsleiter, Köchin, Putzfrau, Frau Lehmann als Sekretärin. Gesucht wird dringend, haben wir annonciert. Die Stelle ist so gut wie finanziert. Ein Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, jedenfalls einer mit einer Ausbildung, etwa auch als Heilerzieher für die Beratungsstelle. Die ist nicht besetzt und natürlich suchen wir gerade auf diesem Platz einen Christen. Dort möchte man nicht jemanden haben, der irgendwelche anderen Ideologien hier vertritt. Das passt nicht zu uns.
Worin liegt jetzt gerade die Besonderheit des christlichen Taubblindendienstes? Was kann der christliche Glaube für Taubblinde an Hilfen anbieten?
Ja, das ist ein Thema. Wenn ich mal bei den Taubstummblinden anfange, dann ist man sofort so an der Grenze, dass man im Grunde gar nichts machen kann. Denn ich habe keine Möglichkeit, über ein Handalphabet etwas vermitteln zu können. Und da bewegt mich seit Jahren eigentlich die Frage, wie mache ich solchen Leuten die Liebe Gottes verstehbar oder verstehbarer? Fast keine Chance. Also man kann da nicht etwa fragen, wie kann ich da das Heil verkündigen oder wie kann ich da Hilfen geben zum Glauben und zum Beten und alles das greift nicht. Aber wie kann ich dennoch für sie da sein, wenn denn dieser Auftrag von Gott her gilt, dass allen die Liebe Gottes gesagt werden soll. Das ist also dort ein Thema, das uns hier ständig bewegt. Das andere, dass wir eigentlich von Anfang an 63, 64, 65 sehr gerungen haben unter den Mitarbeitern im christlichen Blindendienst, welche Botschaft kann man überhaupt Taubblinden sagen? Wenn doch eigentlich die Behinderung als solches bleibt, das heißt dieses Gefängnis, mancher sagt das doppelte Gefängnis, wie können wir da wahr bleiben? Wie können wir dort von der Freude auch des Glaubens oder von der Freude auch überhaupt Gott zu kennen, reden und das alles rüberbringen? Ein Gedanke, der uns damals bewegt hat, war der, die Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen, etwa Markus 1. Und das hat sich durch die ganzen Jahre doch durchgezogen, natürlich in sehr verschiedener Weise, aber als Grundtenor ist das immer wieder da gewesen. Die Nähe Gottes mit dem, was dann dazu gehört, das alles zu bringen, bewegt uns sehr. Zeichen und Wunder waren für uns immer etwas sehr Reales und für mich persönlich gehört das dazu. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich verkündige gerade diese Seite des Evangeliums oder möchte ich gerne verkündigen, solange ich im Dienst bin, weil ich denke, das ist neutestamentlich. Sündenvergebung und Heilung und das Empfangen des Heiligen Geistes und all diese Dinge, die für mich im Neuen Testament drin sind, nicht beiseite zu lassen, sondern eben nun zu versuchen, Taubblinden gerade diese Botschaft auch zu bringen. Zum Beispiel das, alles das, was mit dem Heiligen Geist zusammenhängt, hat mich immer sehr bewegt. Schöpfergeist singen wir in vielen Chorälen. Komm, Schöpfer, Heiliger Geist, Schöpfer, dieses Thema. Und wir haben ja im Grunde vom Denken her oder von dem, was ich durch Sprache vermitteln kann, nur etwa umgekehrt, bei Sehenden und Hörenden kann man etwa das Zehnfache verkündigen von dem, was ich sagen kann. Und das ist am Ende sehr wenig. Und es muss doch eine volle Botschaft rauskommen und nicht bloß ein Überbleibsel oder das, was wir uns dann so denken, sondern bei diesem Wenigen doch eine volle Botschaft. Und das ist die große Kunst. Und da ist natürlich das Wirken des Heiligen Geistes oder das Kommen des Heiligen Geistes für mich etwas ganz, ganz Wesentliches.
Und wie hat man das Wirken des Heiligen Geistes ganz konkret zu verstehen?
Dass ich glauben kann, geschieht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wobei der Hörende und Sehende mehr Chancen hat, mehr aufnehmen zu können an Wissen dafür. Aber dass es im Herzen ankommt und dass ich weiß, ich bin gemeint, das geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann natürlich auch alles, was sonst, ja, die Früchte des Geistes oder die Freude. Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Wie lebt man das? Wie kriegt man das mit, wenn man taubblind ist? Solche Dinge bewegen uns, weil die Grenzen so stark sind, wissen Sie?
Soweit in Erinnerung, Pastorin Ruth Zacharias. Über unsere Webseite wird demnächst zusätzlich ein TV-Beitrag über die Arbeit von Ruth Zacharias im Storchennest und dem Botanischen Blindengarten aus dem Jahr 2008 abrufbar sein.
Ein Anfang, der weitergehen muss. Gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung, das hat sich das Team des SETU-Projekts in Tansania zum Ziel gesetzt. Noch prägen Stigmatisierung, Ausgrenzung und fehlende Förderung das Leben von Menschen mit Behinderung. Doch das soll sich ändern. Von Thomas Nagel aus Eine Welt. Vier Sätze für einen Riesenschritt. Ich habe mich immer vor Menschen mit Behinderung gefürchtet, weil sie anders sind. Wenn mir so jemand Essen gebracht hat, habe ich es stehen lassen. Aber jetzt sehe ich, dass sie vergessen werden. Das hat mein Herz berührt. So schildert Aminiel Mwenkanko seine persönliche Entwicklung. Die Gesellschaft im ostafrikanischen Tansania steckt noch mittendrin in dieser Transformation der Sicht auf Menschen mit Behinderung. Nicht selten wird eine Behinderung nach wie vor als Fluch betrachtet. Menschen mit Behinderung laufen am Rande der Gesellschaft mit und werden weitgehend ignoriert. Auch ihre Familien werden oft als weniger wert stigmatisiert. Aminiel Mwenda-Nko ist Pfarrer und einer von 12 TeilnehmerInnen eines SETU-Ausbildungskurses im User River Rehabilitation and Training Center, URRC, der Meru-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, ELCT, an der Verbindungsstraße zwischen Moshi und Arusha im Norden Tansanias. SETU steht für Special Education Training Unit. Dieses Programm läuft seit 2017. Es besteht aus 3 Säulen. In den Training Classes geht es um die Ausbildung von jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung oder geistiger Behinderung. Neben dem allgemeinbildenden Bereich werden Selbstständigkeit und handwerkliche Fähigkeiten gezielt gefördert. Im Aufbau befindet sich zudem eine beschützende Werkstätte, ähnlich den in Deutschland üblichen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und es gibt Ausbildungskurse für LehrerInnen, PfarrerInnen, SozialarbeiterInnen, Eltern und andere Interessierte. Innerhalb von 3 Monaten sollen die TeilnehmerInnen so viel lernen, dass sie, so die Kursbeschreibung im Internet, Menschen mit Unterstützungsbedarf professionell fördern, unterstützen und begleiten können. Vermittelt wird Wissen über verschiedene Arten von Behinderung und deren Ursachen und Symptome, über Behandlungs- und Trainingsmöglichkeiten sowie über Erste Hilfe bei Krankheiten und Unfällen. Pädagogik, Psychologie, Methodenlehre stehen ebenso auf dem Programm wie Beratung, Kommunikation und Gebärdensprache. Ein weiteres Modul behandelt die Herstellung von Unterrichts- und Lehrmaterialien inklusive der Einübung der dazu notwendigen handwerklichen Fähigkeiten. Erhitze dein Gehirn. Wir versuchen in 12 Wochen das Wichtigste aus der Heilerziehungspflege zu vermitteln, kommentiert Mona Beninger, die in Neuendettelsau jahrelang HeilerziehungspflegerInnen ausgebildet hat und nun, ausgesendet von Mission Eine Welt, Leiterin des SETU-Projektes ist, die umfassende Liste. Zusammen mit Trainerin und Koordinatorin Sophia Moschi, die als Co-Leiterin der Ausbildungskurse fungiert, hat sie ein dicht gestaffeltes Programm entwickelt. Jeden Morgen um 8.30 Uhr geht es los mit Shemsha Ubongo, auf Deutsch in etwa Erhitze dein Gehirn. Die Teilnehmenden werden in 2 gleich große Gruppen aufgeteilt und setzen sich einander gegenüber. Die sich jeweils direkt gegenüber Sitzenden bilden ein 2er-Team. Dann kommt die erste Frage. 30 Sekunden haben die Teams Zeit, sich miteinander auf eine Antwort zu verständigen. Wenn ein Team richtig liegt, applaudieren die anderen. Dann wird rotiert. Wie beim Speed-Dating, nur noch schneller. Neue Frage, neues Team. Die TeilnehmerInnen haben das schon verinnerlicht. Traumwandlerisch sicher wechseln sie durch, konzentrieren sich wieder auf das neue Gegenüber, auf die nächste Frage. So wiederholen Mona Beninger und Sophia Moschi den Stoff aus den vorangegangenen Kurstagen. Das ist Teil unserer Prüfungsvorbereitung, erklärt Beninger. Die Teilnehmenden lernen, sich zu fokussieren und sie können auch ganz gut einschätzen, was sie wissen und was nicht. Was motiviert mich? Fast nahtlos geht es weiter. Aufräumen, umräumen, koordiniertes, fast schon choreografiertes Durcheinander. Fertig, nächste Einheit. Konfiguration, Stuhlkreis. Ganz nebenbei haben die beiden Kursleiterinnen sich 2 Kursteilnehmer beiseite geholt und binnen 2 Minuten ein kleines Anspiel entwickelt. Jetzt gehen sie zu 4 in die Mitte und legen los. Ignoranz im Dorf. Die kleine Szene zeigt, Menschen mit Behinderung bleiben außen vor, an den Rand gedrängt, werden nicht wahrgenommen, können nicht teilnehmen. Auf soziologisch, sie werden marginalisiert. Es geht um Reflexion. Was ist die Realität für Menschen mit Behinderung? Und um Selbstreflexion. Warum soll sich das ändern? Warum will ich das ändern? Mona Beninger erläutert die Aufgabe. In Gruppen sollen die TeilnehmerInnen zusammentragen, wie sie dazu gekommen sind, Menschen mit Behinderung anders zu sehen und anders zu behandeln. Stühle rücken. Die Gruppen kommen zusammen, suchen sich einen Platz im Raum. Gedämpfte Diskussion, Reden, Schreiben, Stille, wellenweise Gemurmel. Die Zeit ist um. Nach und nach trudeln die TeilnehmerInnen schnell wieder im Stuhlkreis ein. Was ist rausgekommen? Ich möchte, dass es aufhört, dass Menschen mit Behinderung aus Scham versteckt werden. Und ich will, dass Menschen mit Behinderung lernen, sich selber zu helfen, sagt ein Kursteilnehmer von Beruf Pfarrer. Eine Grundschullehrerin sieht das ähnlich. Sie möchte Bewusstsein in der Gesellschaft dafür wecken, dass diese Ausgrenzung aufhören muss. Eine Kollegin ergänzt, ich habe gesehen, dass es in unserer Gesellschaft einen großen Bedarf gibt, genau hinzusehen. Was ich dann sehe, zeigt mir, es ist wichtig, direkt zu helfen. So sehen das eigentlich alle. Sie haben etwas beobachtet und dabei für sich etwas erkannt. Ein Pfarrer aus der Gruppe bringt es auf den Punkt. Wenn eine Gesellschaft Menschen rauswirft, ist es mein Bestreben als Pfarrer, diesen Menschen zu helfen. Umkonfigurieren, nächstes Thema. Bis zum Mittagessen geht es so weiter. Mittendrin Mona und Sophia. Gestenreich, präsent, immer ansprechbar. Die Konzentration steht im Raum wie ein Bild, das ständig neu gemalt wird und alles in sich aufnimmt. Mittagessen, durchatmen, ein wenig Pause. Aber nebenbei besprechen die beiden Kursleiterinnen schon, wie es weitergehen soll. KursteilnehmerInnen haben persönliche Fragen. Es reißt nicht ab. Trotzdem wird die Spannung nicht zur Anspannung. Pole, Pole, kein Stress. Am Nachmittag stehen nach einer weiteren Runde Shemsha Ubongo praktische Einheiten auf dem Programm. Lernspiele, Körperübungen, Kreativangebote. Jeden Freitag kommt dann Setu TV. Die TeilnehmerInnen präsentieren ihre Bilder der Woche. Noch einmal gibt es Gelegenheit, das Gelernte und Erkannte zu diskutieren und zu vertiefen. Was bleibt? Nach dem Kurs gehen die TeilnehmerInnen zurück in ihre jeweilige Berufssituation. Mona Beninger und Sophia Moschi werden sie dann dort besuchen. In 3 Monaten werden sich alle noch einmal in User River treffen, zur Auswertung und zum Austausch. Die Ausbildungskurse für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung sind noch ein Novum in Tansania. Aber vor allem sind sie ein Anfang. Wenn man sieht, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es wichtig, dass es weitergeht, sagt Mona Beninger. Wer ihre Arbeit gesehen hat, wird das sofort unterschreiben. Der Autor des Artikels, Thomas Nagel, ist Medien- und Pressereferent bei Mission Eine Welt in Bayern und hat das SETU-Projekt in Tansania besucht.
Stärkung der Barrierefreiheit? Aus dem Rundbrief des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienst Württemberg e.V. Am 20. Mai 2021 hat der Deutsche Bundestag das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz BFSG verabschiedet. Es soll 2025 in Kraft treten. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV hat bereits sehr frühzeitig auf Schwächen des Gesetzentwurfs hingewiesen. Zitate aus der Zusammenfassung der Stellungnahme. Die Digitalisierung erfährt aufgrund der Corona-Pandemie eine enorme Beschleunigung. Dabei wird in allen Lebensbereichen offensichtlich, dass die mangelnde Barrierefreiheit digitaler Angebote gerade blinde und sehbehinderte Menschen besonders hart trifft, egal ob im privaten Umfeld, im Job oder im Gesundheitsbereich. Der gleichberechtigte und chancengleiche Zugang zu Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit angeboten werden, ist ein Menschenrecht. Die gesamte Stellungnahme mit den Forderungen ist im Internet nachles- und anhörbar auf www.dbsv.org/barrierefreiheitsrecht.html. Beispielsweise sollte der Anwendungsbereich des Gesetzes unbedingt auch auf beruflich genutzte Produkte und Dienstleistungen erweitert werden. Auch fehlen starke Instrumente, um Barrierefreiheit rechtlich durchsetzen zu können, zum Beispiel Klagemöglichkeiten. Die vorgesehenen Übergangsfristen von bis zu 15 Jahren bis 2040 müssen deutlich verkürzt werden. Der DBSV hat zu dieser komplexen Thematik einen kurzen, sehenswerten Erklärfilm produziert. Es gibt ihn auf der vorher angegebenen Internetseite auch als Hörfilm und Gebärdenfassung. Wir möchten Sie ermutigen, in Kontakt zu Politikvertretern das Thema Barrierefreiheit immer wieder offensiv anzusprechen.
Glaube und Heimat zum Hören. Hörzeitschrift versorgt seit 30 Jahren Blinde mit Informationen. Von Willi Wild aus Glaube und Heimat. Jörg Sorge hat eine Mission. Er will Menschen miteinander vernetzen und im wahrsten Wortsinn Licht ins Dunkel bringen. Der gelernte Elektroinstallateur engagiert sich schon seit über 30 Jahren in der Blinden- und Sehbehindertenarbeit. Konkret produziert er Beiträge für Hörzeitschriften und gibt selbst das ABC-Journal heraus. Bis zu 100 Abonnenten erhalten 6-mal im Jahr digitale Tonträger, auf denen Interviews, Beiträge und eine Zeitungsschau zu finden sind. Auch Artikel aus Glaube und Heimat, kirchliche Nachrichten, Lebenshilfethemen oder Beiträge über den gelebten Glauben im Alltag aus der Kirchenzeitung werden für Blinde und Sehbehinderte hörbar. In der Novemberausgabe geht es um die Themen Tod und Sterben sowie den Umgang mit Depression. Das Com-In-Netzwerk produziert 6 weitere Hörzeitschriften und versorgt etwa 450 Abonnenten. Zusätzlich sind die Hörzeitschriften und Podcasts im Internet hörbar. Sorge, ist es wichtig zu betonen, dass all dies ohne die 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht möglich wäre. Dazu zählen Sprecher, Audiobearbeiter, Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben und für den Versand der Hörzeitschriften. Unterstützt wird er dabei auch von seiner Frau Gabriele, die mit ihm zusammen den gemeinnützigen Verein leitet. Sie ist gelernte Punziererin. Beim Punzieren werden Texte aus Schwarzdruckvorlagen in die Blindenpunktschrift gewandelt. Beide lernten sich in Wernigerode kennen. Jörg Sorge hatte dort nach seiner Ausbildung ein diakonisches Jahr absolviert. In dieser Zeit freundete er sich auch mit einem blinden Mann an, mit dem er im Briefkontakt stand. Dazu musste er die Brailleschrift lernen. Später arbeitete Sorge in einer blinden Hörbücherei mit. Nach der Wende machte er auf ehrenamtlicher Basis weiter. Das ABC-Journal entsteht als Monatsmagazin auf Tonkassette. 1996 startet das Internetangebot für Blinde. 4 Jahre später erscheint das erste deutschsprachige Blindenhörbuch im MP3-Format beim Comm-In-Netzwerk. 2002 geht die Blindenhörzeitschrift Das ABC-Journal online. Als erste Hörzeitschrift für Blinde sind ausgewählte Beiträge auch im Internet hörbar. Außerdem konnte man im Artikelarchiv mit über 1000 Einträgen recherchieren und Beiträge als MP3-Datei bestellen. Mittlerweile sind die Beiträge, Podcasts und die Blindenhörzeitschrift responsiv auf mobilen Geräten zu empfangen, das für blinde Menschen zum Teil umständliche Herunterladen entfällt. Die ehrenamtliche Arbeit des Vereins Comm-In-Netzwerk wird über den Unkostenbeitrag der Abonnenten, Spenden und Fördermittel finanziert. Der Name leitet sich aus den beiden Worten Kommunikation und Information ab. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der barrierefreien Bereitstellung von Informationen, so Jörg Sorge. Durch spezielle technische Erweiterungen eines Personalcomputers haben Blinde zusätzliche Möglichkeiten, Barrieren zu überwinden, erklärt er. So können sie an ihrem PC Texte hörbar oder durch eine Darstellung in Punktschrift fühlbar machen. Dafür stellt er mit seinem Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern Nachrichten und aktuelle Berichte im Internet bereit. Motivation für diese Arbeit, so Sorge, sei sein christlicher Glaube. Leider gäbe es in der EKM derzeit keine Ansprechpartner für die Blinden- und Sehbehinderten-Seelsorge, bedauert Sorge. Das Comm-In-Netzwerk versteht seine Arbeit als ökumenisches Angebot. Blinde Menschen aller Konfessionen sollen sich über das kirchliche Leben informieren und Antworten auf Fragen des Glaubens
Sie bekommen. Sie hörten die Streiflichter. Eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Comm-In-Netzwerk, gesprochen von Roland Kurzweg und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon, Jörg Sorge.